wohne in Duisburg mit meiner Familie. Mit meiner Ingrid bin ich seit 46 Jahren verheiratet. Das heißt, ich bin jetzt fast 68 Jahre alt. Zu meinem beruflichen Werdegang: Ich bin mal Polizist gewesen. Von 1973 an, 47 Jahre lang, habe ich als Hauptkommissar in Duisburg gearbeitet. Habe dann berufsbegleitend 2009 in Erzhausen-Berröa die Kandidatenausbildung zum Pastor gemacht, die ich dann 2014 beendet habe. Gehöre zur Freien Christengemeinde Dorst und bin da zuständig für eine Gemeindegründung in Oberhausen. Seit 10 Jahren mit unserem ehemaligen Regionalsekretär, mit Uwe Liermann, den einige von euch kennen werden. Das heißt, Egbert Watzecher war einige Jahre lang mein Pastor, bevor er nach Bonn gewechselt ist. So wisst ihr dann, wo ich herkomme oder wer ich bin. Mein Ingrid und ich, wir haben 7 Kinder, 7 Söhne. Wir hatten uns immer ein Mädchen gewünscht, leider hat der Herr das anders geplant. Meine Söhne hatten ein anderes Problem. Als unsere ersten 6 Enkelkinder Mädchen waren, haben sie gedacht: Papa, irgendwas stimmt hier nicht. Du hast nur Jungs, wir haben nur Mädchen. Aber 7., 8., 9., 10. Enkelkind war dann doch ein Junge. Und 13., 14. waren wieder Mädchen, also wir sind jetzt gut ausgewogen. Also wenn heute Nachmittag Ingrids 66. Geburtstag gefeiert wird und die Heerscharen von Menschen in unsere Wohnung einfallen werden, wird das eine gute Mischung geben zwischen Mädchen und Jungs. Ich werde also dann doch zeitig fahren müssen, weil um 15 Uhr wird die Bude voll zu Hause. So viel zu uns, zu mir. Das ist also der Klaus, der euch heute was sagen darf. Dann will ich mal mit der Predigt anfangen. Ich habe ein bisschen geschaut, als mein Mentor während meiner Ausbildung, der liebe Jürgen, hier aufgetaucht ist, dachte ich: Oh, jetzt ist Kontrolle da. Jetzt muss ich mich auch zusammennehmen. Nee, also für euch mal zum Verstehen, warum ich denn hier auftauche und nicht alleine bin. Ich habe mal meinem Herrn Jesus gesagt: Wenn du meiner fremden Gemeinde bist, für mich als Schutz, nehme ich mal jemanden aus der eigenen Gemeinde mit, damit ich nicht den Mund so voll nehme. Wenn man in einer fremden Gemeinde ist, kann man gut den Herrn, das Herrn spielen, den Heiligen Mann spielen hier vorne. Und in Wirklichkeit bist du ganz anders. Also ich bin dann ein schlechter Schauspieler. Und dann habe ich mal jemanden da vorne sitzen, wo ich denke: Oh, der kennt mich, ne? Nimm mal den Mund nicht so voll, Klausi. Also Friedhelm ist mein treuer Begleiter seit vielen Jahren. Wenn ich also irgendwo auswärts zum Predigen eingeladen bin, ist Friedhelm dabei, für mich selbst als Schutz, den Mund nicht so voll zu nehmen. So, wisst ihr, warum der Mann da sitzt? Der macht er zur rechten Zeit mal so, oder Klaus, halt mal den Ball flach, ne? Jetzt wisst ihr, warum der Mann da sitzt. Es ist gut, dass ein Gottesdienst anfängt und auch aufhört mit einem Segen. Darum will ich auch den Predigtteil mit dem Segen anfangen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in all Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Psalm 101, der Vers 6, da steht: Meine Augen, spricht der Herr, sind auf die Treuen im Land gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Wege wandelt, der darf mir dienen. Es geht also heute in der Predigt um Treue. Um die Treue Gottes und um deine und meine Treue. Dazu möchte ich eine Geschichte erzählen. Ich liebe Geschichten. Jahrzehntelang trainiert, Gute-Nacht-Geschichten in irgendwelchen Kinderzimmern zu erzählen, bin ich irgendwann Geschichtenerzähler geworden. Und diese Geschichte ist auch in dem Zusammenhang irgendwo entstanden. Einige von euch werden die vielleicht schon mal gehört haben. In einem Dorf im Südosten von Afrika lebte ein Maasai-Häuptling. Der hatte eine große Sorge: In der Nähe des Dorfes trieb sich seit einigen Monaten ein Löwe herum, der dem Dorf regelmäßig einigen Schaden zufügte. Er raubte Ziegen und Schafe und zerstörte ab und zu sogar eine der Vorratshütten, um dort hineinzugelangen. Es schien ein furchtloser und erfahrener Löwe zu sein. Die Frauen des Dorfes hatten Angst, mit ihren Wasserkrügen zur Wasserquelle außerhalb des Dorfes zu laufen. Keines von den Kindern traute sich mehr alleine außerhalb des Dorfes zu spielen und auf dem Weg zur Schule oder zum nächsten Markt liefen alle nur gemeinsam, wenn einer der Männer des Dorfes sie begleiteten. Der Häuptling rief seinen Dorfrat zusammen und besprach mit den Männern, dass es eine Lösung für die Löwengefahr geben müsse. Er fragte in die Runde, wer von ihnen sich in der Lage fühlen würde, den Löwen zu erlegen. Der Häuptling selber hatte zwei Söhne. Der erste Sohn meldete sich nach der Frage des Vaters sofort und sagte zu, diese Aufgabe zu übernehmen. Er war ein sehr großer Mann, wie die Maasai-Krieger so sind. Bestimmt 2,10 Meter groß und er trug einen gewaltigen Speer. Als die Morgensonne am nächsten Tag aufging, begab er sich wohlgerüstet aus dem Lager und fand tatsächlich etwas außerhalb des Dorfes die Spuren des Löwen. Er öffnete sich an diese Fährte und folgte der Spur durch die Savanne über mehrere Stunden hinweg, bis er in die Mittagshitze geriet. Plötzlich bemerkte er die Spur eines Schakals, der die Löwenfährte kreuzt. Er dachte sich, dieser Schakal schadet regelmäßig unserem Dorf. Er holt sich nachts die Hühner und mein Vater wird sich sicher freuen, wenn ich diesen Räuber erlege. Er folgte der Schakalspur über mehr als eine Stunde, als er auf einmal die Spur eines Hasen entdeckte. Ich meine einen richtigen Hasen, kein kleines Kaninchen, ein richtiger Hase. Da dachte sich der Sohn des Häuptlings, mein Vater wird sich sicherlich sehr freuen, wenn ich diesen Hasen mitbringen werde. Der wird so groß sein, dass mehrere unserer Leute davon satt werden können. So folgte er mutig der Hasenspur, als er nach wenigen Kilometern neben der Hasenfährte die Spur einer Maus entdeckte. Jetzt sagt er sich, diese Mäuse sind große Schädlinge. Ich werde mir diese Maus schnappen. Mein Vater wird mir sicher dankbar sein und sich sehr freuen. So folgte er der Spur der Maus, bis es dunkel wurde und er nichts mehr erkennen konnte. So kehrte er mitten in der Nacht erschöpft, durstig und müde, aber auch erfolglos ins Dorf zurück. So fragt am nächsten Tag der Häuptling seinen zweiten Sohn, ob er nicht bereit und in der Lage sei, den Löwen zu jagen. Dieser wollte zuerst nicht so recht. Er traute sich die Verfolgung und den Kampf gegen diesen mächtigen Löwen nicht zu. Endlich stimmte er aber doch zu, machte sich am frühen Morgen des nächsten Tages auf den Weg. Auch er fand außerhalb des Dorfes in der Savanne bald die Spur des Löwen. Diese Spur folgte er den ganzen langen, heißen Tag lang. Gegen Abend grub er eine ansehnliche Grube, eine tiefe Grube am Fuß eines Baobabbaums, eines Affenbrotbaumes, kletterte er dann hoch auf diesen Baum. Hier schlief er mehr schlecht als recht. Am nächsten Morgen stieg er herab und kehrte endlich enttäuscht nach Hause zurück. Sein Vater, der Häuptling, erwartete ihn schon. Er sagte zu ihm, mein Sohn, du hast es einmal versucht, du warst treu, du brauchst eine zweite Chance. Der zweite Sohn machte sich also wieder auf den Weg. Diesmal hatte er zwei kräftige Ochsen dabei. Als er zu der Fallgrube kam, die er am Tag zuvor ausgehoben hatte, fand er dort unten in der Tiefe den Löwen. Jetzt konnte er ihn leicht erlegen und die beiden Ochsen zogen den toten Löwen hinter sich her bis in das Dorf. Hier wurden sie wie in einem Triumphzug empfangen. Die Mädchen tanzten und die Frauen jubelten ihm zu. Er war treu gewesen und hatte seinen Auftrag erfüllt. Er hatte sich nicht ablenken lassen und war nicht vom Weg abgekommen und hatte sich nicht vom Ziel abbringen lassen. Interessante Geschichte. Wie oft lassen wir uns durch vermeintlich gute Dinge vom Ziel abbringen? In deiner Bibel steht eine Geschichte, die sich so ähnlich anhört, so ähnlich. Die vielleicht hier logisch anders ausgelegt werden könnte, vielleicht nicht in Bezug auf Treue. Ich lese mal Matthäus 21, Abvers 28 nach der neuen Genfer Übersetzung. Was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Worte und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an einen anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser. Aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Fragte Jesus. Der Erste, antworteten die Leute, die drumherum standen, ja. Da sagte Jesus, ich versichere euch, die Zollannehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen, er meinte Johannes den Täufer, und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zollannehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt, weil er zur Buße aufgerufen hat. Sie haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm, also Johannes dem Täufer, zu glauben. Das wird so als Beispiel genutzt in der Theologie, diese Geschichte, um über Vergebung zu sprechen und über Glauben zu sprechen. Aber ich will sie mal auslegen in Bezug auf Treue. Das gleiche Gleichnis steht in der Neues Leben Übersetzung so. Jesus sagte, doch was haltet ihr von Folgendem? Matthäus 21, 28. Ein Mann hatte zwei Söhne und sagte zu dem Älteren, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Der Sohn antwortete, nein, ich will nicht. Doch später änderte er seine Meinung und ging doch. Dann sagte der Vater zu dem anderen Sohn, dann geh du. Und der sagte, ja, Vater, ich gehe. Aber er ging nicht. Welcher von den beiden Söhnen hat nun seinem Vater gehorcht? Fragte Jesus. Treue. Dass das ein ganz wichtiges Thema ist, das Thema Treue, werdet dann merken, wenn ihr euch mal die Konkordanz anschaut. Ich habe 233 Mal Textstellen, Bibelstellen in unserer Bibel gefunden, die über Treue sprechen. Zwar über Treue Gottes, weil wir einem treuen Gott dienen, und über unsere Treue, über deine Treue, die er von dir erwartet. 233 Mal, das kann also kein unwichtiges Thema sein. Fangen wir mal an, wir gucken uns mal ein paar von diesen Stellen an, ja, dürfen wir mal einmal durch die Bibel laufen. 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging vor sein Angesicht, also vor Moses Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Da steht's. Reich an Treue, so ist Gott. Reich an Treue. 5. Mose 7, Vers 9. So erkenne denn, dass der Herr dein Gott, der Gott ist der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wer ist er? Der treue Gott. 5. Mose 32, Vers 4. Der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue, ohne Trug. Gerecht und gerade ist er. So ist mein Gott. Das war mal die Jahreslosung vor einigen Jahren, 2. Chronik 16, Vers 9. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ist das ein Versprechen eines treuen Gottes? Psalm 61, 31, Vers 6. Ihr werdet euch erinnern, dass diese Worte Jesus am Kreuz gesagt hat. Wenn Jesus irgendwas zitiert oder gesagt hat, natürlich ausschließlich aus dem Alten Testament, weil das Neue gab es ja noch nicht, er hat ausschließlich Propheten und Zusagen aus der Heiligen Schrift zitiert. Am Kreuz hat er gesagt, in deiner Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Das steht in Psalm 31, Vers 6. Herr, du Gott der Treue. Das hat dein Heiland im Tod gesagt. Er hat Psalm 31, Vers 6 zitiert zu seinem treuen Vater. In deiner Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst. Herr, Gott der Treue. Und der Vers, mit dem wir angefangen haben, Psalm 101, Vers 6, meine Augen sind auf die Treuen im Land gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg wandelt, der darf mir dienen. Psalm 117, Vers 2, denn mächtig über uns ist seine Gnade, die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Psalm 119, Vers 90, von Generation zu Generation währt deine Treue. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Und Sprüche 3, Vers 3, Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf deines Herzens Tafeln. Und wen lobt Jesus, während er Gleichnis erzählt? Matthäus 25, Vers 23, im Gleichnis der anvertrauten Talente. Sein Herr sprach zu ihm in diesem Gleichnis: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Und dann hat er in Lukas 16, Vers 10 gesagt, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Vielen ungerecht. Paulus hat gesagt, als er an die Korinther schreibt, was für ihn wichtig für Mitarbeit in der Gemeinde ist. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, den Dienern, dass einer als treu befunden werde. Das war für ihn eines der ausschlaggebendsten, wichtigsten Merkmale eines Mitarbeiters in einer Gemeinde. Treue. Nicht Fähigkeit, nicht Begabung, Treue. Und dann schreibt er an die Korinther, wie er über seinen Freund Timotheus denkt. 1. Korinther 4, Vers 17, deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Er schickt also den treuen Timotheus. Das ist das Charaktermerkmal am Timotheus, das der Paulus so wichtig fand, dass er das den Korinther mitgeteilt hat. Ich sende euch hier einen treuen Mitarbeiter, auf den hört. Der kommt in meinem Auftrag. Galater 5, Vers 22, über die Frucht des Geistes wird ganz oft gesprochen, kennt ihr alle, was steht da drin? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, die zeigt sich in Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Da steht da. Ein Teil der Frucht des Geistes ist Treue. Und nachdem er der Gemeinde in Thessalonich ein Versprechen gemacht hat, eine Zusage, eine Verheißung gegeben hat, sagt er dann in 1. Thessalonicher 5, Vers 24, treu ist, der euch beruft. Er wird's auch tun. Und am Schluss eurer Bibel, wir sind also fast durch, versprochen, Offenbarung 3, Vers 14, und dem Engel der Gemeinde Laodicea schreibe, dies sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wie wird der beschrieben? Das wichtigste Charaktermerkmal zuerst, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge. So beschreibt ihn die Heilige Schrift. Offenbarung 19, Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Das ist mein Herr, das ist mein Heiland, Das ist mein Erlöser. Er ist treu und gerecht. Das ist das, was er von dir, von mir erwarten darf. Treue. Aber manchmal geht es uns Christen so, dass wir uns verhalten wie der erste Sohn des Häuptlings, der losgeschickt worden ist und meint, da ist doch was Tolles, da ist was Wichtiges. Der Vater wird sich bestimmt freuen. Was ist dein Auftrag? Wohin sollst du treu sein? Erstens in der Nachfolge, in der Jüngerschaft, die niemals aufhört. Sag, ich bin jetzt 10, 15, 20 Jahre Christ, ich hab's doch jetzt drauf, ich kann mir das doch erlauben, was vielleicht die Jungchristen noch nicht können. Das wäre mal ein anderes Predigtthema, was du dir erlaubst mittlerweile. Was du dir herausnimmst oder meinst, dir erlauben zu dürfen. Was erlaubst du dir? Das ist treu, los. Dein Heiland erwartet deine Treue zu ihm, das ist die Nummer eins. Er erwartet Treue von dir. Erstens in der Nachfolge. Dann geht es um die Aufträge. Was hat er dir für einen Auftrag gegeben? Und bitte lass dich niemals ablenken von dem Schakal, vom Hasen, ich auch nicht von der Maus. Und irgendwann landen manche Christen bei einer Maus und dann in der Dunkelheit, weil sie sich haben ablenken lassen auf dem Ziel, den sie für ihr Leben hatten oder haben. Eine tolle, neue, theologische Idee, schon sind sie auf dem Nebengleis. Auch wichtig, auch gute Sachen, gute Dinge. Und manchmal sind durch solche frommen, schlauen Ideen ganze Gemeinden, ganze Gruppen auf ein Nebengleis geraten, sind nicht mehr der Berufung gefolgt, waren nicht mehr treu. Wir sind Nachfolger, Jünger von Jesus. Und er hat gesagt, wie hat er denn seine Jünger berufen? Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das war seine Aussage. Manche meinen, na gut, Menschenfischer, das war damals mit den Jüngern. Hat er das nochmal wiederholt? Irgendwann mal, 200 Zeugen muss es ja geben, ne? In der Bibel ist ja schriftgemäß. Wenn irgendeine Aussage in der Bibel da ist, die muss ja dann mehrfach belegt sein, damit es auch wirklich, wirklich, wirklich ist. Wie oft lassen wir uns ablenken? Wenn über Matthäus 28 gesprochen wird, sagen ja manche, und in manchen Bibeln steht es ja sogar als Überschrift über diesen Zeilen drüber, Missionsbefehl. Dieses Wort mag ich eigentlich gar nicht, weil das Wort steht nicht in meiner Bibel. Befehl, Missionsbefehl. Das ist ein Auftrag, natürlich. Das ist ein Auftrag. Geht hin. Mache zu Jünger. Und lehrt sie zu halten. Also macht sie zu Menschenfischern, macht sie zu Nachfolgern. Reproduziert euch. Wo haben wir aufgehört, Menschenfischer zu sein? Weil wir meinten, wir haben eine bessere Idee. Gott könnte was anderes vorhaben. Der Vater würde sich doch bestimmt freuen, hat der ältere Sohn des Maasai-Häuptlings gesagt. Der Vater freut sich bestimmt. Ja, tolle Idee. Aber das ist nicht dein Auftrag. Das war nicht der Auftrag. Sei treu in dem, was Gott dir gesagt hat. Sei treu in dem, was in seinem Wort steht. Der Auftrag hat sich nie geändert. Von dem Tag deiner Bekehrung nicht. Bleib dran. Folge ihm nach. Er wollte dich doch zu einem Menschenfischer machen, oder? Lass das mal sacken. Das ist halt ein bisschen frech, was ich hier tue, aber ich glaube, dass der Heilige Geist, während ich rede, etwas in deinem Herzen angerührt hat, dass du genau weißt, wo bei dir der Punkt ist. Bei dem einen wird es was anderes sein, wo du dich hast ablenken lassen, wo du dir Dinge erlaubt hast, die einfach nicht dran waren. Wo hast du dir Dinge erlaubt oder meintest, das wäre der Ruf Gottes für dich und hast dich vom Ursprungsauftrag ablenken lassen, bist auf einen Nebenweg geraten und irgendwann in der Sackgasse gelandet, irgendwann in der Dunkelheit, so wie der ältere Sohn des Häuptlings. Bist hinterher nur noch der Maus hinterhergelaufen. Du hattest einen anderen Auftrag. Du hattest und hast ihn immer noch. Komm zurück zu dem Punkt, wo du den Weg verlassen hast. Folge der Spur, die Jesus für dich gelegt hat. Folge dieser Spur. Ich habe meinen Auftrag über viele Jahre nicht verstanden. In meinem Taufvers, den ich am 21. Juni 1978 bekommen habe, steht: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das war mein Taufvers. Ich habe es jahrelang nicht verstanden, was damit gemeint ist. Kämpfe. Ich als Christ soll kämpfen. Im Glauben zu leben ist nicht nur, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Aber zu kämpfen, habe ich mal im Beruf gelernt, kann auch Spaß machen. Glaubt ihr das? Kämpfen ist nichts Schlimmes, nichts Dramatisches, nichts Schlimmes, nichts Komisches. Wir Christen kämpfen? Nein, doch. Dranbleiben, Energie ransetzen, auf das Ziel zulaufend, sich nicht ablenken lassen, das, ihr Lieben, ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Sich nicht ablenken zu lassen von vielen frommen, guten, religiösen, tollen Ideen, sich nicht ablenken zu lassen. Bleib dran an dem, was Gott für dich hat, speziell für dich. Ich will nicht aufhören. Solange ich lebe, habe ich ihm versprochen. Ich will kämpfen, und zwar den guten Kampf des Glaubens. Dran zu bleiben an der Hoffnung, die ich für mein Leben habe, dass Christus mein Herr und das Ziel meines Lebens ist. Dass das, was ich hier tue, einen Effekt hat, ein Ergebnis bringt im Reich Gottes. Etwas verändert. Dass Frische reinkommt, dass ein neuer Wind, der Wind des Heiligen Geistes fließt durch das, was du tust, durch das, was du sagst. Dass du die Liebe, die er in dein Herz gelegt hat, fließen kann, nicht bei dir bleibt. Du bist berufen, diese Liebe, die er in dein Herz gegeben hat, weiterzugeben. Guck mal, wenn in deiner Bibel steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, das ist etwas, was passiert ist, was nicht irgendwann passieren soll. Es ist passiert. Und das ist eine Aussage, Lieben, die steht lange vor Pfingsten in deiner Bibel. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Glaubst du das noch? Und wenn diese Liebe ausgegossen ist, bist du verpflichtet, damit es kein Sumpf wird, das weiterfließen zu lassen. Denn sonst kann nichts Neues kommen, wenn du es nicht weitergibst. Sei treu in dem, was Gott dir gibt. Auch die Liebe fließen zu lassen durch dein Leben. Und Lieben, das bewirkt Veränderung. Das merken die Menschen, die um dich herum sind. Wenn diese Liebe in dir wohnt, dass du treu deinem Auftrag folgst, dich nicht ablenken lässt, dass du nicht verbiegst, dass irgendwo rumsitzt und denkst, was soll das alles hier noch, unser Christ sein, bringt ja nichts, bekehrt sich ja keiner, was soll's denn? Bist du noch in deinem Auftrag? Lass die Liebe Gottes fließen, die er dir versprochen hat, die er dir gegeben hat und die immer wieder neu kommt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Glaubst du das noch? Spüren die Menschen das um dich herum noch, dass diese Liebe da ist? Ich wünsche mir, dass diese Begeisterung, und das Wort sagt es, was ich meine, Begeisterung, ich bin begeistert von dem, was Gott in meinem Leben tut. Bist du noch begeistert von dem, was der Herr durch den Heiligen Geist in dein Leben reingepflanzt hast und was du weitergeben sollst? Ist da noch dieses Brennen in dir? Brennt da noch dieses Feuer der ersten Liebe? Brennt das, dass du noch denkst, ich bin doch für irgendwas da, und ist da, oder ist dein Leben schon zu Ende? Brennt da noch was? Ich hoffe, du fühlst dich jetzt von mir nicht provoziert, aber doch zum ernsthaften Nachdenken gebracht, darüber nachzudenken, in welcher Situation du gerade bist. Bist du gerade in der Sackgasse? Oder bist du noch auf Spur? Bist du noch auf Spur? Ich wünsche dir das so, dass du darüber nachdenken kannst, wenn du heute nach Hause gehst und wenn dich irgendjemand fragt, was hat der alte Mann denn heute Sonntag gepredigt? Dann, wenn dir das noch in Erinnerung bleibt, er hat über Treue gesprochen, dass du einem treuen Gott dienst und er das von dir, genau das von dir erwartet, treu zu sein seiner Berufung. Da hat sich dieser Sonntag, diese Predigt schon gelohnt. Dass du anfängst wieder zu fragen, woher war denn mein Auftrag? Wo bin ich denn gerade? Wie komme ich zurück auf die Spur, die zum Ziel führt? Und nicht in Enttäuschung zu enden. Ich will auf der Spur bleiben, die mich zum Leben führt. Und er ist mein Leben. Er ist meine Hoffnung. Er ist mein Ziel. Er ist meine Heimat. Bei ihm ist meine Heimat. Und das liebe ich, weil ich weiß, wo ich herkomme, wo ich hingehe und zu wem ich gehöre. Das wünsche ich dir, das wünsche ich uns. Amen.